Sie hören Kontrafunk aktuell. Jetzt soll es hier bei uns um Statistik gehen. Ihnen fallen bestimmt all die Karlauer dazu ein, wie beispielsweise die berühmte Frage, ob ein hoher Verbrauch von Seife auf die Reinlichkeit der Bevölkerung hinweise oder auf ihre Angewohnheit, sich fortwährend schmutzig zu machen. Mein Statistikprofessor in meinem Studium dozierte immer, Statistik sei kein mathematisches, sondern ein politisches Problem. Und genau diesen ganz und gar nicht witzigen Zusammenhang wollen wir jetzt auch etwas eingehender ergründen. Und zwar am Beispiel der undurchsichtigen Corona-Statistiken und ihrer Nutzung durch die Regierung von Bund und Ländern. Und dazu begrüße ich Michael Ritter, pensionierter Oberstudienrat aus Rheinland-Pfalz, der dort an einem Gymnasium in den Fächern Mathematik, Informatik und Sozialkunde unterrichtete. Hallo, Herr Ritter.
Herr Peter, ich grüße Sie.
Als Sie sich an uns wandten, haben Sie erzählt bzw. berichtet, dass Ihre kleine Mission also damit begonnen hat, mit dem Lesen eines Merkur-Artikels, also der Tageszeitung Merkur, erschien im Mai, ich glaube am 4., 5. oder 6. Mai 2020. Was war in diesem Artikel so aufregend, so falsch, so empörend, dass Sie gestartet sind mit Ihrer Testreihe bzw. mit der Analyse von Testen?
Die Frage muss ich etwas korrigieren bzw. der Sachverhalt. Dieser Merkur-Artikel hat mir eine wichtige Information geliefert. Insofern, dass der Bonner Neurologe Hendrik Strelig einen Tag vorher seine Heisberg-Studie beendete und ein Ergebnis lieferte, eine Zahl, die ich später für meine mathematische Analyse brauchte. Basierend auf einer Teststatistik, BASES-Statistik, B-A-Y-E-S, hatte ich seit 25 Jahren in meinem Unterricht ein rechnerisches mathematisches Modell entwickelt, das es mir erlaubte, die Verhältnisse in Sachen Corona nachzuzeichnen. Nachdem man lernt, wurden wir eine dritte Kennzahl, die bis dahin nicht bekannt war, zur Verfügung stand, nämlich die sogenannte Prävalenz der Durchseuchungsgrad, der dann seinen Professor Hedwig Strelig gefunden worden ist mit seinem Team, der nur dann erlaubte, mein mathematisches Modell auf der Basis einer Rechnung zu machen, die für mich seit 25 Jahren in meinem Schulunterricht zum kritischen Punkt gehörte.
Was muss man sich als jemand, der nicht wie Sie vom Fach ist, also vom mathematischen Fach ist, darunter vorstellen?
Zunächst muss ich noch mal betonen, es ist also so, man muss kein Mediziner sein, um diese Tests durchzuführen. Zwei der schärfsten Kritiker der Corona-Maßnahmen sind Professor Stefan Homburg und der Datenanalyst Herrn Lausi. Beides keine Mediziner, ich bin auch kein Mediziner. Ich traue mir trotzdem zu, ich hätte das entsprechende Lehrbuch wissens, das zu beurteilen. Die drei Größen, die ich hier brauche, sind Sensitivität, ein Maß für die Wahrscheinlichkeit, dass ein Infizierter tatsächlich als infiziert erkannt wird. Die zweite Größe ist Spezifität. Das ist ein Maß für die Wahrscheinlichkeit, dass ein Nicht-Infizierter tatsächlich als nicht-infiziert erkannt wird. Beide Werte liegen bei guten Tests zwischen 95% und 100%. Normalerweise für Sensitivität und Spezifität werden für einen konkreten Test in der Mitte vom Hersteller des Tests in empirischen Studien ermittelt. Der Hersteller Resch gab für seinen Test eine Sensitivität von 1, entsprechend 100%, und eine Spezifität von 0,918. entsprechend 99,8% an. Und die dritte Kennzahl, das war die aus dem Merkur-Artikel, die man kennen muss, das ist der Durchseuchungsgrad der zu untersuchenden Bevölkerung. Das war bis zu dem 4. Mai 2020 nicht bekannt. Die sogenannte Prävalenz bestimmte Professor Edwin Streeck mit seinem Team zu 1,8%. Das war ein Schätzwert. Und diesen Schätzwert, den kann man als Durchseuchungsgrad der Gesamtbevölkerung dann nehmen. Und damit habe ich die dritte Maßzahl zusammen und kann also dann diesen Test vollständig durchführen.
Und das hat Sie zu welcher Überlegung gebracht, die Ergebnisse, die Sie da errechnet haben?
Unter der Voraussetzung, dass die Strichschätzung einigermaßen korrekt ist, habe ich hier eine falsch-positiven Quote von 10% ermittelt. Genauer um die 9%, da kann ich sicherlich später mal, wenn das gewünscht ist, in die Kommentarfunktion der Kontrafunkseite schreiben, damit er sie dann nachrichten kann. Für mich zunächst mal ist wichtig, hier wurde mit falsch positiven Ergebnissen gearbeitet. Diese falsch positiven Ergebnisse fallen mehr betrogen an und es ist unredlich, diesen Sachverhalt zu verschweigen. Und das wurde überall getan. Der Einzige, der diese falsch positiven Fälle in seine Argumentation einbezogen hatte, nach meinem Wissen, war der Dr. Wolfgang Rubert, der aber keine Methode mitlieferte, sodass ich denke, es für die meisten Menschen, die ihn dazu hörten, ziemlich unklar war, worauf er sich bezog. Das fand ich etwas unglücklich. Hat dann später Dr. Wolfgang Rubert deshalb auch nochmal angeschrieben, bekam aber leider von diesem wahrscheinlich sehr beschäftigten Mann keine Antwort.
Sie haben ja Ihre Berechnung weitergeführt über die gesamte Zeit der Corona-Krise. Ist Ihnen aufgefallen, dass man diese Praxis weitergeführt hat oder hat es da Änderungen gegeben?
Nein, Änderungen hat es nicht gegeben. Ich habe eine Rechnung gemacht mit dem Ergebnis, dass es hier falsch positive gibt. 10% Größenordnung, die aber nie erwähnt wurden. Ich habe dann weiter die Medien beobachtet, die Ministerpräsidentenkonferenz hat sich auf Lockerungen verständigt und hat dann etwas eingeführt, was später als Inzidenzen bekannt wurde. Es wurde argumentiert, wir lockern jetzt, es war immerhin fast ein halbes Jahr, was auftreten die ersten Corona-Fälle. Und die Fallzahl wieder 50 pro 100.000 Einwohner, das ist die Inzidenz, übersteigt, dann müssen die Leute wieder damit rechnen, dass wir diese Lockerungen zurückfahren. Und ich habe dann aufgrund der mir vorhandenen Daten, das waren auch die gleichen Daten, deshalb kann man da nicht davon sprechen, dass das jetzt nur eine Fortschreibung war, sondern mit den gleichen Daten, es bestand ja noch der gleiche Sachverhalt, die gleiche Situation, mit den gleichen Daten festgestellt, dass diese Inzidenz 50 unter der Voraussetzung, dass die Strichstudie korrekt ist, wahrscheinlich innerhalb von 4 Wochen gerissen werden würde. Und so kam es auch. Und innerhalb von 4 Wochen war dann die nächste Warnmeldung. Die Inzidenz ist wieder hoch. Wir müssen wieder zumachen. Das war ein Sachverhalt, der nicht mit meiner Rechnung vorausgesehen hat. Der genau denselben Sachverhalt hat mir dann später ein relativ berühmter Professor aus Nachfrage bestätigt. Dieser Professor kam aber zu dem Ergebnis erst weit nach mir.
Habe ich Sie richtig verstanden, dass Sie vermuten, dass diese Art und Weise des Umgangs mit Zahlen, mit Statistik gewollt gewesen ist?
Es ist auf jeden Fall sehr auffällig, dass die, ich sag mal, Grenzwerte, obwohl der Begriff Grenzwert hier mathematisch nicht ganz korrekt ist, dass die Grenzwerte, die hier festgesetzt worden sind von der Politik, so gemäht worden sind, dass sie zwangsläufig keinen Bestand haben konnten.
Standen Sie im Austausch mit anderen Kollegen darüber oder stellten Sie fest, hallo, ich bin möglicherweise im Moment einer der wenigen, die das durchschaut haben, erkannt haben?
Ich hatte zunächst versucht, das Ganze über bekannte Politiker an die Öffentlichkeit zu bringen, die mir aber in meiner Argumentation nicht folgen wollten, weil sie sagten, das, was du hier unterstellst, erfordert solch eine kriminelle Energie, die trauen wir unserem Politiker nicht zu. Ich bin dann zunächst krank geworden, war dann ein halbes Jahr lang in Behandlung und habe dann die Kontrafunksendung von dem Paul Brandenburg gehört, im Mai 2023. Er hatte damals in seiner Sendung freimütig erklärt, die Mathematik hinter Corona, wie sie etwa von den Datenanalysten von außen vorgebracht werden, versteht er nicht. Das wäre dann für mich der Anlass, um Paul Brandenburg das zu schicken. 2 Wochen später, Mitte Mai 2023, also 3 Jahre, habe ich im Grunde stillgehalten, weil ich keine Unterstützung hatte. 2 Wochen später war es also so, dass ich also dann einen Mathematikprofessor schrieb in einer anderen Sache und ihm meine Analyse beilegte. Mit der Bitte um Kenntnisnahme und Rückmeldung. Und dieser Professor schickte mir eine Antwortmail. Glückwunsch, Sie waren mir weit voraus. Was Sie hier im Mai 2020 erkannt hatten, habe ich erst sehr, sehr viel später für mich ausgerechnet. Im Mai 2020 war ich noch völlig ahnungslos und habe erst im März 2021 eine Rechnung veröffentlicht auf einem bekannten Blog, die in die gleiche Richtung ging wie Ihre.
Sie haben uns geschrieben, dass Sie schon seit Mitte der 80er Jahre zur Beurteilung von der Aussagekraft medizinischer Tests arbeiten. Damals am Beispiel der HIV-Tests. Wenn Sie das vergleichen, die Art und Weise, wie man am Beginn der 80er Jahre HIV-Tests durchgeführt hat, verglichen dann mit der Praxis, wie man Corona-Tests durchgeführt hat bzw. bewertet hat. Ist da ein signifikanter Unterschied festzustellen?
Ich würde meinen, ja. Ich kann mich an diese HIV-Zeit noch sehr gut erinnern. Ich war damals Mitte 20, also konnte die Zielgruppe oder diejenige, die gefährdet gewesen wäre bei entsprechendem sexuellen Verhalten, insofern ist mir das schon nahe gegangen. Ich habe das also dann mitbekommen. Es war die Zeit, als ich als Übungsleiter bei den Ernährungs- und Haushaltswissenschaftlern der Universität Bonn angeheuert hatte und habe dann mit meinen Studenten diese Sache berechnet. Etwas anderen Kennzahlen. Wir haben also hier dann mit Prävalenzen bei AIDS von 0,1 zu tun, also einer von 1000. Bei Strip waren es etwa einer von 50. Das Ergebnis war, die Wahrscheinlichkeit, dass unter der Voraussetzung, dass der Test positiv ist, man tatsächlich erkrankt ist, ist so gewahrt, unter 10%, dass geraten wir, den Test nochmal zu machen, um das Ergebnis zu bestätigen oder eher wahrscheinlich zu widerlegen. Und es wurde dann gesagt, also keine Panik, wahrscheinlich ist das Ergebnis falsch positiv. Während bei Corona ja die völlig entgegengesetzte Strategie gefahren wurde, kam schon dieses Panikpapier des Innenministeriums raus und man hat also offensichtlich von Anfang an auf eine Ausstrategie gesetzt. Also es ging nicht nur darum, die Leute zu beruhigen, wie das nur bei AIDS der Fall war, sondern es ging darum, offensichtlich die Leute in Panik zu versetzen. Also insofern eine ganz andere Strategie.
Im Moment wird ja viel über Aufarbeitung der Corona-Krise gesprochen, diskutiert über diese Jahre. Glauben Sie, dass Ihre Berechnungen helfen könnten, diese Phase aufzuklären, Fehler klar zu benennen, vielleicht auch Verantwortliche klar zu benennen, zumindest aber eine fehlerhafte Strategie oder ein fehlerhafter Umgang mit Zahlen?
Das ist eine sehr interessante Frage, die ich mir auch schon gestellt habe. Es wird ja immer wieder gesagt, wir haben es nicht besser wissen können. Ich habe mit meiner Analyse, datiert auf den 5.6. Mai 2020, zeigen können, dass man aufgrund mathematischer Modelle, die in jedem Medizinerlehrbuch drinstehen, das ist ja keine Exotenmathematik, auch wenn diese Ergebnisse möglicherweise etwas exotisch erscheinen. Diese Base-Statistik ist Gegenstand jedes Lehrbuchs zur medizinischen Diagnostik. Selbst bei Wikipedia lesen Sie, das ist ein richtiges Analyseverfahren. Und für mich ist einfach nur unverständlich, ich wundere mich, dass ich offensichtlich der Einzige bin, der diese Methode, so problematisch sie auch ist, jetzt hier das, was Sie gerade erwähnt haben, einzelne Täter oder Verantwortliche zu benennen, das kann ich nicht. Aber ich kann mit dieser Methode Lücken in der Argumentation oder aus, heute sagt man Fake News, identifizieren, wo ich sage, unter den Voraussetzungen, die hier als gegeben angenommen werden, ist eine bestimmte Interpretation, wie etwa die von Wähler, es darf nicht zweimal getestet werden, nicht nur fahrlässig, sondern vielleicht sogar gefährlich. Aber wie gesagt, man kann mit Statistik nichts beweisen, aber man kann Plausibilitäten herstellen. Und ich sage, mir reicht das im Grunde, dass ich hier feststelle, ich zweifle an der offiziellen Darstellung, weil sie mit dem, was ich meine Schüler 30 Jahre im Unterricht gelernt habe, eklatant im Widerspruch steht. Also alle Vorsichtsmaßnahmen, alle methodischen Absicherungen, die meine Schüler beim Neulernen, wurde hier ganz bewusst außer Kraft gesetzt.
Hätten wir im Frühjahr 2020 schon schlauer in Bezug auf die Gefährlichkeit des Coronavirus und auf die Aussagefähigkeit von Tests sein können, wenn wir auf die Mathematik vertraut hätten. Wir sprachen über statistische Fakten in dieser Angelegenheit mit dem pensionierten Mathematiker und früheren Gymnasiallehrer für Mathe, Informatik und Sozialkunde Michael Ritter. Herzlichen Dank für das Gespräch, Herr Ritter.
Herzlichen Dank, Herr Peter.